Herzlich willkommen zur 15. Folge unseres Podcasts Talking Purpose – Wirtschaft neu denken. Mein Gast heute, Katrin Oeding, Gründerin und Geschäftsführerin der internationalen Designagentur Studio Oeding sowie eine der 5 Gründer und Gründerinnen von Wild Plastic, einem Hamburger Impact-Startup, um das es in dieser Folge geht. Im Podcast erfahrt ihr, warum Katrin und die anderen Gründer rund um den Impact-Investor Friedel Detzner getrieben waren von der Idee, endlich etwas zu tun und wie sie gemeinsam Wild Plastic entwickelt haben, mit der Mission, den ersten Müllbeutel, der die Welt aufräumt, zu entwickeln. Außerdem erfahrt ihr, wie Wild Plastic uns allen die Möglichkeit bietet, Teil ihrer Mission zu sein und wie Otto als erster Großkunde gewonnen werden konnte.
Und das ist eigentlich die Idee daran, ja, dass es auch anregt, einfach darüber zu reden, sich Gedanken zu machen, dass man mit so einem Beitrag eben dazu beitragen kann und was ändern kann, wirklich was ändern kann. Und das macht eben riesen Spaß, natürlich da auch das Feedback zu hören.
Herzlich willkommen, Katrin.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf, Annette. Das ist ganz toll. Ich freue mich drauf. Bin auch ein bisschen aufgeregt.
Ich freue mich auch auf unser Gespräch. Wild Plastic, ein ganz tolles Thema. Ihr sitzt in Hamburg in der Speicherstadt und der Name sagt einem sofort was, aber ich glaube, die meisten wissen nicht, was es ist. Am besten, wir fangen mal damit an, dass du uns vorstellst, was Wild Plastic genau macht.
Ja, Wild Plastic fängt eigentlich da an, wo der wilde Plastik, das beschreibt es eigentlich sehr gut, in der Natur, aber auch im urbanen Umfeld liegt und nicht bei uns. Wir reden nicht über Länder, in denen es eine Recyclingwirtschaft gibt oder überhaupt eine Abfallwirtschaft. Wir fangen an Stellen an, wo das Plastik wirklich schon in der Umwelt ist. Heißt im Wald, auf den Wegen, zwischen den Straßen. Mittlerweile hat dann der Müll auch den Wald erobert. Also es sieht aus wie eine Mülldeponie, ist überhaupt nicht offiziell und somit sammelt und fliegt überall Plastik rum. Also das ist wirklich enorm und da reden wir über sehr, sehr, sehr viele riesengroße Tonnen an Plastik und die ersticken natürlich die Natur, sind aber auch schädlich für die Menschen, die dort vor Ort leben, aber auch mittlerweile schädlich für uns alle. Und das ist das, was wir machen mit Partnerorganisationen, sammeln wir vor Ort, zum Beispiel in Haiti oder in Indonesien oder auch in Nigeria, mal um Beispiele zu nennen, mit Partnerorganisationen auf. Da haben wir quasi unser eigenes System entwickelt, wie können wir das infrastrukturell leisten, um daraus natürlich auch ein Wirtschaftsunternehmen zu entwickeln. Und wir haben irgendwann für uns beschlossen, dass wir quasi nicht unbedingt systemisch alles aufbauen wollen, sondern es gibt Menschen vor Ort, die quasi sich schon darum kümmern.
Das Aufsammeln von dem Plastik.
Um das Aufsammeln, genau. Und dementsprechend können wir lieber mit denen zusammenarbeiten. Die haben schon eine Infrastruktur vor Ort und somit wissen wir auch genau, mit wem wir es dort zu tun haben.
Einmal jetzt den Bogen spannen, bevor wir in die Details gehen. Also ihr sammelt Plastikmüll, der in der Natur liegt. Was macht ihr damit? Was macht Wild Plastic mit dem gesammelten Müll?
Der gesammelte Müll, der gesamte Kreislauf ist, das wird quasi gesammelt, das wird zusammengestellt in Container. Diese Container kommen erstmal nach Europa. Dort haben wir quasi einen Recyclingpartner. Das heißt, der fertigt aus diesem Material, das wird gewaschen und so weiter. Sortiert das natürlich, weil da sind manchmal natürlich auch Bestandteile drin, die wir im Moment nicht benötigen, aber dazu kommen wir bestimmt später noch. Und daraus wird ein Rezyklat erstellt und dieses Rezyklat kommt nach Deutschland und in Deutschland wird dann eine Mülltüte daraus.
Das ist ja jetzt der ganz untypische Weg. Ich habe neulich mal gelesen, dass wir sehr viel Plastik nach Asien exportieren zur Entsorgung. Ja. Ihr holt es jetzt zu uns hierhin nach Europa. Das ist ja eigentlich wirklich der ganz untypische Weg.
Ja, richtig. Es ist eigentlich der Weg, also es liegen da Produkte in der Umwelt und in einer Menge, wie wir uns das kaum vorstellen können. Wenn man es nicht selber mal gesehen hat, ich habe es in Afrika gesehen, das ist auch nicht witzig. Und das hat auch nichts mit den Mengen zu tun, die wir darüber schiffen, sondern es ist wirklich, die haben eine ganz andere Art von Konsum, die haben ganz andere Produkte, es ist alles in Plastik verpackt, es sind viel kleinere Abpackungen, das heißt, wir reden in Haiti zum Beispiel über Waterbags, die sind 100 Milliliter, sind in so einer riesen Schlange, das heißt, du reißt dir die ab, drückst dir dieses Wasser in deinen Mund und zack, wirfst es in die Umwelt. Und was natürlich der Nachteil in der Folie ist, es bleibt natürlich nicht am Boden liegen, sondern das fliegt irgendwo hin und irgendwo gibt es dann einen Punkt, wo es natürlich liegen bleibt. Und das in Massen, das heißt 100 Milliliter, kannst du dir vorstellen, wie viele Waterbags trinkt jemand am Tag, wie viele Menschen, wie viele Waterbags pro Woche.
Ja, Wahnsinn.
Das allein nur jetzt mal ein Beispiel.
Ja.
Da kommen Produkte zusammen, auch Waschmittel. Wir kaufen uns extra eine große Box. Wir haben Refilling Packs. Das können die sich ja gar nicht leisten, auch nicht in dieser Größenordnung. Und dann haben die so kleine Kapseln. Das heißt, die haben dann ganz viele in Plastik verpackte Mini-Waschpackungen auf einmal die Woche oder was auch immer.
Ja, einen Waschgang, so kenne ich
Waschgang.
Das aus genau. ärmeren Ländern, genau. aus verschiedensten Gründen, weil man es nicht lagern
richtig.
Kann, nicht trocken,
genau.
weil man auch nicht mehr bezahlen
genau.
kann,
richtig.
Weil man sich auch das Haarshampoo
genau.
in einer Portion
genau.
kauft und dann
genau.
wäscht die ganze
genau.
Familie einmal ja. Haare. Es ist halt eben wirklich eine ja. andere Einkommenssituation
ja.
und damit natürlich auch eine andere Verwendungssituation.
Richtig, genau. Und das ist etwas, das muss man sich immer vor Augen führen, dass dort quasi noch wahnsinnig viel Plastik verwendet. Und wir verwenden auch noch viel Plastik, aber im Verhältnis wird dort viel mehr noch in Plastik verpackt, wo wir schon quasi uns entschieden haben, entweder als Consumer oder auch als Produzent so nicht mehr arbeiten zu wollen und solche Dinge nicht mehr zu produzieren.
Aber ihr nehmt es jetzt nicht. Es gibt ja natürlich auch in den Ländern Mülldeponien, wo Müll gesammelt wird, aber da holt ihr es nicht her. Ihr holt das, was wirklich in der Umwelt, in der Natur liegt.
Genau. Genau.
Und wie finanziert ihr das Sammeln? Das ist ja nun nicht unaufwendig.
Richtig, also wir verdienen ja Geld, weil wir ein Consumer-Produkt haben.
Mhm.
Und mit diesem Geld finanzieren wir dann wieder in den Kreislauf sozusagen, kommt das Geld wieder zurück. Und somit wird das Sammeln
bezahlt. Also das heißt, ihr finanziert die Organisationen vor Ort, die das aufsammeln.
Genau.
Und die Organisationen, was sind das, Umweltschutzorganisationen oder sind das kleine Wirtschaftsbetriebe, die das jetzt als neues Geschäftsmodell
ja,
betreiben?
Genau. Es ist so eine Gemischlage. Also es ist schon sind Organisationen, die das genauso katastrophal finden, diese Zustände, und die vor Ort was machen wollen. Natürlich geht es aus meiner persönlichen Sicht nur in vielerlei Hinsicht mit einem gewissen wirtschaftlichen Aspekt. Weil diese Menschen brauchen was zu essen, die wollen die Kinder in die Schule stecken und so weiter und wollen natürlich auch ein gewissermaßen komfortables Leben führen in ihren Umständen, soweit es möglich ist. Und was der Unterschied ist zu vielen anderen, wir geben halt diesem Abfall eigentlich einen Wert damit. Das heißt, das, was sie sammeln, damit können sie Geld verdienen.
Ja.
Wir führen das dann wieder zurück in die Produktion, um dann daraus wieder ein Produkt zu machen, damit es dann wieder auf dem Müll landet. Ja, also das ist im Grunde genommen, wir nehmen den Müll, also sammeln den Müll und machen daraus wieder eine Mülltüte, um darin
Müll wieder
wegzuschmeißen.
Zusammen, ja, das
ja,
ist eigentlich,
genau.
eigentlich der Doppelwopper.
Ja, genau.
Aber wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Müsst ihr buhlen um die, die den Müll sammeln, oder seid ihr da mit ganz offenen Armen empfangen worden?
Ja, also die finden die Idee jedenfalls super. Wir quasi mit einer Folie anfangen, war es für die sehr ungewöhnlich. Also was für viele interessant ist, ist eher ein PET-Material zum Beispiel oder auch viele andere Materialien, die dann natürlich sehr wertvoll auf diesen Mülldeponien liegen, wie Aluminium oder Kupfer oder was auch immer. Diese Folie hatten so viele nicht auf der Uhr. Das ist ganz interessant. Dementsprechend ist das natürlich ein Bereich, wo sie selber den Fokus gar nicht als Organisation, Sammelorganisation hatten.
Ach, das heißt, ihr seid auf diese Folien spezialisiert. Ihr nehmt nicht die Waschmittelflasche, sondern alles, was Folie ist.
Aber das
ist.
Kommt noch. Aber genau.
Ja.
Erstmal die Folie, genau.
Ja.
Erstmal die Folie, und dadurch, dass die Folie sozusagen auch nur wieder zu einer Folie werden kann, ist das natürlich unser Steckenpferd. Also wir haben quasi erst das Konzept entwickelt und dann suchten wir nach dem Material. Und die Idee ist, im Endeffekt haben wir unser eigenes Material kreiert und dieses Konzept ist aber eigentlich auch die Message nach draußen, was man nicht alles machen kann.
Ja, ich habe aber mal gelesen über euch, dass das gar nicht so einfach war, aus dem gesammelten Müll jetzt eine Mülltüte. Mülltüte denkt man ja, das ist so die Mindestanforderung, aber genau genommen, sie muss dann auch reißfest sein, sie soll trotzdem sehr dünn sein. Ich weiß nicht, sie soll auch nicht pechschwarz sein. Ja, da gibt es ja auch so unterschiedliche Philosophien, in welchen Ländern welche Mülltüte welche Farbe hat.
Ja.
Was waren da so die Probleme? Wie seid ihr vorgegangen?
Ja, der Punkt ist einfach, dass es wirklich so noch keiner gemacht hat. Also wir hatten jetzt nicht jemanden, der sagt, also ich bin jetzt derjenige, der das produziert und ich kann das für euch recyceln und so weiter. Das ist schon ein, das ist ein komisches Wort, was ich gerade in meinem Kopf habe, schmutziges Geschäft in Anführungsstrichen, weil schmutzig, weil es wirklich dreckig ist. Also nicht, weil es negativ belastet ist, sondern es ist wirklich, wir reden ja über ein Produkt, was nicht industrieller Abfall ist. Also wenn eine Folie als Abfallprodukt in einem industriellen Prozess ist, ist die Folie ja noch sehr sauber.
Ja, genau.
Und frisch bedruckt oder was auch immer. Die ist super.
Und wird sowieso, und so weiter. Geht, glaube ich, sowieso in der Regel in den Recyclingprozess.
Genau, genau. Ja, in der Regel.
Oh, in der Regel, ja.
Genau. Genau. Wäre schön.
ja, lassen wir es.
Können wir hier nochmal appellieren an alle.
Genau.
Ne? Und das war eigentlich der Punkt. Also wie schaffe ich es, ein Material erstmal vor Ort zu sortieren, dass ich überhaupt verstehe, was kann ich überhaupt verwenden, bis hin zu, wie kommt es überhaupt bei uns an? Ist das kontaminiert? Lag das zwischen Elektroschrott? Also da beim Müll irgendwo hinschmeißen, denkt ja niemand drüber nach, wo ist das überhaupt hingeworfen worden und mit was ist es zusammen weggeworfen worden? Das heißt, dieser Sortierungsprozess, da fängt das überhaupt an. Will das überhaupt jemand machen? Ne? Und da müssen die Leute angelernt werden. Was ist überhaupt eine Folie, die wir verwenden können und so weiter. Also der Prozess vor Ort ist der eine. Der nächste Prozess ist, jemanden zu finden, der daraus, also ein aus Post-Industrial, also wirklich frisch produzierten Folie, die aber Abfall ist, ein Rezyklat zu machen oder ein Granulat, was dann eben heißt Recycling. Das ist ja auch total einfach. Ne?
Ja.
genau. Aber jetzt kommt da dieser Container an. Man weiß nie so genau, was drin ist. Allein diesen Container, weil wir reden ja jetzt erstmal nicht über Massen. Wir mussten ja überhaupt erstmal anfangen. Könnt ihr uns mal Proben schicken? Dann wurde irgendwas geschickt und es war gar nicht das, was wir wollten. Und also da könnten wir so viele Storys erzählen, dass wir die Tüte aufgemacht haben und gesagt, was ist das denn? Ne? Also und dann wolltest du vielleicht die Tüte auch gar nicht mehr weiter aufmachen. und dann natürlich die richtigen Partner zu finden, ne? Die auch erstens darin ein Entwicklungspotenzial sehen, auch ein Skalierungspotenzial. Ja. Das bedeutet erstmal für alle Investitionen. Es geht um einen neuen Prozess, eine neue Infrastruktur, ein neues Netzwerk, von dem aber im Endeffekt ja auch alle profitieren können. Und da haben wir die richtigen Partner gefunden. Das ist einfach so. Genauso dann die Folie überhaupt zu einer, also das Rezyklat dann zu einer Folie quasi zu produzieren, aus dem dann eine Mülltüte wird, ist ja, kommt ja dann auch noch dazu, weil das hat ja auch noch nie jemand gemacht, weil das Material hat eine andere Eigenschaft.
Ja.
Das Material sozusagen hat nie diese Feinheit und diesen Perfektionismus wie eine frisch Neuplastik produzierte Folie. Das hat damit nichts zu tun.
Also benutzt ihr denn 100% euer Rezyklat oder wird da anderes Rezyklat zwischen?
Das ist unterschiedlich, weil, kann ich auch sehr gut erklären, wir möchten gerne 100% Wild Plastic benutzen. Wir haben im Prozess festgestellt, dass manchmal, je nachdem, wo die Folie herkommt, unterschiedliche Instabilitäten passieren. Mhm. Unterschiedliche, wie kann ich es erklären? Manchmal wirkt es wie Pergament und dann wird es natürlich, ist es brüchiger. Da muss quasi natürlich die richtige Rezeptur gefunden werden. Wenn wir etwas beimischen, ist es immer wieder Recyclingmaterial oder
was ist anderes Recyclingmaterial?
Ja, aber ganz selten. Pass auf, ich erkläre es. Wir oder unser eigens schon wieder recyceltes Material. Deswegen haben unsere Tüten manchmal auch eine andere Farbe, weil wenn wir unsere eigenen Tüten aus unserem eigenen Abfallprozess von der Produktion direkt wieder ins Recycling bringen, das findet dann alles in Deutschland statt, dann wird es direkt wieder mit in die Produktion gegeben. Und wenn sich die beiden vermischen, kriegt das mehr Stabilität. Oder wir vermischen indonesisches Material mit nigerianischem Material, mit haitianischem Material. Ja. Das meine ich mit Mischung.
Ja.
Und dadurch kriegen wir auch eine Stabilität.
Aber kein Neurezyklat.
Nein, neu kommt da gar nicht rein.
Das schafft ihr so. Ja. Ich glaube, da ist ja auch sehr viel Kooperation. Ich hatte hier ja auch die Initiatoren der Hamburgs Wertstoffinnovative zu Gast. Mhm. Auch ein ganz tolles Kreislaufprojekt, die ja das erste Produkt kreiert haben rein aus der gelben Tonne.
Ja.
Also auch nicht schön sortierter Industrieabfall, wo man genau weiß, was habe ich hier für ein Plastik, welches Rezyklat kann ich daraus machen, sondern wirklich Hamburgs gelbe Tonne gesammelt, sortiert und daraus eine neue Waschmittelflasche unter der Marke 7 Generationen. Mhm. Auch sehr spannend. Da war auch nämlich das Thema, das fand ich so interessant, dass Sie sagten, Sie hatten sich zum Ziel gesetzt, es muss eine Waschmittelflasche auch mit einem Henkel werden.
Ja, ja.
Und ich bin jetzt kein Experte für Rezyklate. Ich habe dann auch nachgefragt. Und der Henkel ist dann wohl besonders schwierig bei recyceltem Plastik. Mhm. Ihr hattet ja ähnliche Schwierigkeiten.
Ja.
Ich habe mal gelesen, anfangs, dass das Abreißen der einzelnen Tüte. Erzähl doch davon noch mal ein bisschen.
Genau.
Was ist so schwierig an dem Prozess?
Ja, naja, dadurch, dass natürlich noch niemand die Erfahrung mit diesem Material hat, ist ja klar.
Es ist ja auch jedes Mal anders. Ihr wisst ja nie, was in dem Container ist.
Also es ist jedes Mal wieder eine Überraschung. Und wir freuen uns erstmal, wenn der Container da ist. Und dann freuen wir uns, ob da Material drin ist, was wir verwenden können.
Ja.
Das ist schon, ich glaube, das wird immer mehr zu einem Running System mit den Sammlern vor Ort und mit den Organisationen vor Ort. Und es ist einfach großartig, dass immer mehr daraus gelernt wird, dass sie denselben Sinn darin sehen, wie wir da aufzuräumen vor Ort. Aber der nächste Schritt ist wirklich die Produktion. Also, und das habe ich das Gefühl, das ist bis heute, ist das jeden Tag, ich habe die Woche, glaube ich, dreimal gesagt, es ist wie ein Krimi diese Woche. Das hört überhaupt gar nicht mehr auf. Es taucht immer wieder irgendwas Neues auf. Ne? Sei es, das sind Abrisse, weil da natürlich so kleine Bestandteile noch drin sind, weil sich das nicht komplett auflöst. Das meinte ich vorhin mit dem Unterschied zu neu produziertem Plastik. Da gibt's das nicht, das ist schön glatt und schier und fertig, schön transparent und so. Das ist bei uns nicht. Ne? Also jedes Mal ist die Farbigkeit irgendwie unterschiedlich. Dann gibt's da kleine Einschlüsse und manchmal sind die Einschlüsse halt zu groß und damit reißt das Material zum Beispiel.
Ja.
Wir haben auch festgestellt, dass das Material sich anders bewegt. Also es hat was mit Geschwindigkeit zu tun.
Ja.
Das heißt, dass zum Beispiel manchmal das Material nicht so schnell verarbeitet werden kann wie anderes.
Aha, okay.
Kommt am Ende nachher dieselbe Wildback-Bar raus wie andersrum. Also keiner sieht die Geschwindigkeit, aber so konnten wir ohne Zerstörung die Tüte produzieren. Auch dort musste natürlich der Produzent lernen, weil ich gesagt habe, wir wollen unbedingt diese Message auch auf der Wildback teilen. Das haben die auch noch nie gemacht, so einen großen Print. Das ist ja wie ein Plakat.
Stimmt.
Was jetzt auf der Plastiktüte drauf ist, was? Das kann ja nicht sein, die Wildback mit Kommunikation. Nee, erstmal nicht, das geht nicht. Sagst du, ja doch, das muss doch
das
gehen.
Muss
ihr
gehen.
Habt doch die Druckrolle da drauf, ihr drückt da auch einen blauen Engel da drauf. Jetzt machen wir doch einfach nur mal ein bisschen größer, oder nicht? Also die Vorstellungen waren da bei mir sehr einfach. Und wir haben da Gott sei Dank einen ganz tollen Partner, der auch diese Experimente wirklich mit uns durchgezogen hat, weil es einfach, ja, anders kann man es nicht nennen. Also es gibt halt keine Erfahrung damit, auch bei den großen Mülltütenherstellern nicht. Und dementsprechend haben wir das eben rausgefunden. Und da haben wir halt sehr gute Partner an der Seite, wo man das Gefühl hatte, okay, ihr wollt es jetzt aber auch wissen. Ne? Also was müssen wir jetzt dafür tun?
Wo sitzen denn die Partner?
Die sitzen in Brandenburg.
Also in Deutschland?
Ja, genau.
Die Container kommen also direkt nach Deutschland?
Nee, die kommen nach Spanien.
Ja.
Und dort wird das Rezyklat quasi direkt verarbeitet und in Deutschland kommt quasi ein Rezyklat an, also dieses Granulat, ne? Und das kommt in Brandenburg an und dort wird es direkt verarbeitet.
Das ist ja eine ganze Menge Arbeit. Die Initiatoren der Hamburgs Wertstoffinnovative haben mir gesagt, 2020 war auch ein schwieriges Jahr, weil der Ölpreis so extrem runtergegangen ist. Und dass sogar Firmen, die bis dahin mit Rezyklaten gearbeitet haben, gesagt haben, nee, mache ich nicht, weil neu ist es billiger geradezu.
Ja, richtig. Ja.
War ja Ölüberschuss in der ganzen Welt in 2020.
Ja.
Und wie rechnet sich denn das Konzept? Ihr macht ja Mülltüten in verschiedenen Größen und ihr verkauft die B2B und B2C. Mhm, da kommen wir gleich nochmal zu.
Ja, ja.
Erstmal einmal kurz vorweg die Frage, rechnet sich das schon, ja, was ihr macht?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, sonst bräuchten wir das jetzt nicht weitermachen. Ne? Wir haben ein Jahr getestet, ob das alles funktioniert, was wir uns vorgestellt haben. Dann haben wir uns gegründet vor anderthalb Jahren, dann offiziell am 1. September.
Ja.
Das war total aufregend, weil uns dann klar war, dass es geht.
Okay.
Ja, ich glaube, sonst hätten wir uns nicht gegründet, weil wenn du was gründest und dann sagst du, ja, geht ja gar nicht, oh, was machen wir denn jetzt, was ist denn jetzt unser Antrieb, unsere Mission, ja, ja? Und das ist das, was wir auf gar keinen Fall wollten, sondern wir haben natürlich daran geglaubt, dass es funktioniert. Es funktioniert. Wir haben ganz klassisch mittlerweile ein kleines Sales-Team, was sich darum kümmert. Es wird alles natürlich, es geht ja darum, dass wir damit Geld verdienen, um dann wiederum auch unsere tollen Unterstützer vor Ort, unsere Sammler und Sammlerinnen vor Ort natürlich auch bezahlen zu können, damit sie sich auch ein besseres Leben machen können. Das heißt, wir sind komplett auf diesen Impact aus, auch zu sagen, wir wollen etwas bewirken, auch nachweislich, und nicht nur Geld damit verdienen. Und das Geld verdienen wir, und wir müssen auch Geld verdienen, sonst funktioniert ja unser ganzer Kreislauf überhaupt gar nicht.
Wir möchten an dieser Stelle, unüberhörbar, gerne auf unseren Sponsor hinweisen. Beyer Dynamic, der renommierte Kopfhörer- und Mikrofonhersteller aus Heilbronn, der den Großteil seiner exzellenten Pro-Audio-Produkte am Standort in Handarbeit fertigt. In diesem Fall unterstützt er uns mit dem Fox USB-Mikrofon und den DT770 Pro Kopfhörern. Somit ist sichergestellt, dass wir uns hier gut verstehen.
So, jetzt habt ihr das Produkt produziert. Ihr vertreibt es, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, B2B und B2C. Fangen wir doch mal mit dem B2C an. Ich weiß, man kann es übers Netz kaufen. Mhm. Plastiktüten in allen gängigen Formen, oder nee, Mülltüten sollte ich, ja, glaube ich, ja, besser sagen, ne, in allen gängigen Größen. Verkauft ihr in Anführungsstrichen nur über eure Plattform oder habt ihr auch einen Vertriebspartner? Wie bewerbt ihr das? Wie groß ist da so die Käuferschaft? Wer ist überhaupt eure Zielgruppe für diese Müllbeutel? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen.
Super gerne. Also B2C, ja, wir haben bis jetzt nur Sachen über unsere eigene Website gekauft. Wir kommen überhaupt nicht hinterher. Das werden wahrscheinlich alle bestätigen, weil wir wir kommen nicht hinterher zu produzieren, und wir produzieren nicht wenig. Auf unserer Plattform kann man keine einzelnen Rollen kaufen, sondern man kauft einen Jahresbedarf, was auch ein ganz anderer Weg ist, Mülltüten zu kaufen,
ja,
weil wir sagen, die Wildbags, dann verschickt man das einmalig und ist eigentlich für das Jahr versorgt. Das steht auch genau auf der Seite, wie viel braucht man ungefähr als zweiköpfiger Haushalt oder auch vier. Und welche Größe man hat und so weiter. Wir bringen jetzt in 2-3 Wochen kommen quasi die 25 Liter Bags raus. Das ist quasi die nächste Größe. Also haben wir 35, 60 und neu 25 Liter. Wir werden auch weitere Größen rausbringen. Heißt, wir haben das gesamte Produktportfolio an Wildbags. Heißt nicht, dass das die einzigen Größen bleiben werden. Es gibt auch verschiedene Anfragen aus anderen Ländern mittlerweile. Und das heißt, da gibt es auch andere Größen. Da müssen wir jetzt gerade überlegen, wie kommen wir damit klar. Es gibt, wie zum Beispiel in der Schweiz, gibt es ein Gesetz für Mülltütenformate. Interessant.
Okay.
Lernt auch dazu.
Das sagt man immer, die EU wäre bürokratisch.
Richtig.
Guck mal, was die Schweizer machen.
Dementsprechend war das natürlich ein Weg. Die Kommunikation läuft über Social Media. Und wir kommunizieren natürlich auch über klassische Medien, aber eben auch digitale Medien, über Konferenzen. Wir haben alle unsere Kompetenzen, und dadurch können wir natürlich, genauso wie ich jetzt hier sitze, mit dir, hier hätte natürlich auch Chris oder Jascha sitzen können oder Dieter zu völlig unterschiedlichen Themen, oder Friedel oder Nadja, da hättest du immer interessante Gesprächspartner. Aber ich glaube, das sehen andere auch so, und dadurch sind wir ganz gut besprochen. Ich sag mal, wir sind nicht perfekt in der Kommunikation, wir sind auch nicht perfekt im Vermarkten. Wir haben viel ausprobiert, wir lernen jeden Tag dazu.
Aber apropos viel ausprobiert, das habe ich noch nie gehört, ein Jahresbedarf an Mülltüten. Wie viel kriege ich denn da so? Also wir sind ein 4-Personen-Haushalt, also wie viel Mülltüten?
Ja, du müsstest dann sagen, welche Größe ihr habt, sozusagen. sozusagen, ob ihr mit 35 oder 60 Liter 60? seid, und dann reicht quasi der ein Tray mit 60 Liter Mülltüten. Da sind 10 Rollen, ich musste eben gerade überlegen, 10 Rollen, 10 Wildbags auf einer Rolle.
Ja.
Und davon sind dann 15 Rollen in einem Tray.
Das heißt, ihr habt berechnet, dass die klassische vierköpfige Familie mit 150 Müllbeuteln einzelnen durch die 50 Wochen kommt. Ach so, ja, so,
ja, genau, so ungefähr.
Ja, das ist ja eine ganze Menge, 3 pro Woche.
Ja.
Ja, mit in der 60 Liter. Mhm. Genau. Und das heißt, man bestellt dann bei euch ein solch ein großes Tray.
Genau.
Und legt sich das zur Seite und hat seinen Jahresbedarf.
Genau. Und deswegen haben wir auch das Tray anders zum Beispiel produziert. Weil wir gesagt haben, man kann ja auch auf dem Tray dann die Kommunikation übertragen und das ganze Branding und die Marke an sich quasi auch als Kommunikator nutzen. Das ist ja das, was ja bei einer normalen Mülltüte überhaupt nicht stattfindet. Also da wird jegliche Kommunikation ja eher erspart und du musst teilweise noch suchen, wie groß ist denn jetzt dieser Müllbeutel, weil es nicht wirklich ein System gibt, auch im Markt, dass ich erkenne als Endverbraucher, bin ich jetzt hier in der 60-Liter-Sektion oder ist das jetzt hier nach Marken geordnet oder was ist das jetzt? Ne? Und da habe ich gesagt, wir müssen an allen Stellschrauben arbeiten. Ja. Wir haben die Banderole als Kommunikator. Wenn die Banderole funktioniert, ist nochmal ein eigenes Thema. Soll das natürlich auch möglich sein, das als Kommunikation machst du mit einem Magnet an deinen Kühlschrank und dann hast du quasi auch einen Kommunikator. Die Mülltüte selber ist quasi auf dem Weg zum Müll oder kann ein Kommunikator sein, weil sie anders aussieht. Sie kommuniziert unsere Mission, unsere Idee und möchte das quasi mit allen teilen. Nicht auf eine belehrende Art, sondern immer auf eine sympathische, involvierende, motivierende Art.
Ja, und warum nicht? Ich fand das so spannend bei Viva Con Aqua, dass praktisch das Mineralwasser, worüber mir erst Viva Con Aqua bekannt geworden ist, gegründet wurde, um eine Werbefläche zu haben für die Botschaft von Viva Con Aqua. Fand ich ganz toll.
Ja.
Und warum soll die Mülltüte nicht auch kommunizieren?
Richtig.
Denn euch geht es ja auch sehr um die Botschaft. Euch geht
unbedingt.
Es ja nicht um die Produktion. Mülltotenproduzenten gibt es ja genügend auf der Welt.
Ja.
Euch ging es ja sehr oder geht es ja sehr um die Botschaft.
Ja, definitiv. Also wir brauchen ja viele, um dieses Problem zu lösen. Und dadurch ist natürlich das Einfachste, das Produkt selbst auch mit der Message zu versehen. Das ist ja der einfachste Trick der Welt, machen trotzdem ganz viele nicht. Also funktioniert aus meiner Perspektive, Packaging ist Storytelling. Ja, wer diese Fläche nicht nutzt, der ist ja wohl selber schuld.
Naja, viel ist ja auch bei uns Deutschland, wir gehören ja zu dem Land, was eigentlich für den Hausmüll weißes Plastik. Andere Länder haben schon kulturell dunkles Plastik für den Hausmüll, aber Deutschland hat ja eigentlich weißes. Was sind denn da so die Reaktionen? Gibt es da Vorbehalte, beziehungsweise wer ist eure Zielgruppe? Ich sage es jetzt mal ganz krass, ist das die Öko-Familie, die sowieso alles Bio, Hess Natur, Ökomarkt und so weiter? Wer ist eure Zielgruppe, aber auch vor allen Dingen Verwenderschaft?
Ja, also Zielgruppe und auch Verwenderschaft ist völlig also unbeschränkt. Von der studentischen WG. Wir sehen das ja immer auch an den Videos, die wir dann zurückbekommen oder Leute, die uns natürlich verlinken oder Fotos schicken und sagen, das ist ja wohl die stabilste Tüte, die ich jemals hatte und dann so Videos macht von, da ist wohl irgendwas ausgelaufen, aber da kannst du noch so viel Druck ausüben, hier läuft auf gar keinen Fall irgendwas aus. Bis hin, dass sie so unheimlich reißfest ist, das ist ja großartig. Ja. Wir wollten gar keine Schwerlast-Tüten produzieren. Daran sehen wir natürlich diese Kommunikation. Es gibt viel in der Zielgruppe, die natürlich ein nachhaltigeres Leben führen wollen, bestimmt auch noch nicht am Ende angekommen sind mit allen Wünschen und allen Themen, die sie machen wollten. Ich glaube fest daran, dass es ein bestimmtes Budget gibt, was sie ausgeben pro Monat, um eben nachhaltiger zu leben. Das heißt, da fallen wir plötzlich in diesen Kosmos rein. Wir sehen nicht als Competitor andere Mülltütenhersteller. Wir sehen Competitor wie Viva Con Aqua, Stop the Water by Using Me. Das ist das Feld, in das wir uns begeben. Das darf man nicht vergessen. Und was möchte ich sozusagen auch nach außen tragen?
Das heißt, ihr definiert euch mehr in einem Produktumfeld, als dass ihr sagt, wir sehen uns in einem Wettbewerb mit einem klassischen Mülltütenhersteller wie Swirl zum Beispiel oder den etablierten Marken.
Ja. Ja.
Und wie weit, ihr seid ja, soweit ich das mal ganz schnell geguckt habe, ein bisschen teurer als selbst auch als das Markenprodukt.
Richtig.
Nehmen wir jetzt mal Swirl, ist ja das Markenprodukt oder eines der Markenprodukte. Ja. Ihr seid ein bisschen teurer.
Richtig.
Wie wie nehmen eure Kunden das auf? Sagen, wisst ihr da was drüber? Sagen die, na gut, das ist mein Beitrag dazu, den Planeten vom Plastikmüll
richtig.
Zu befreien?
Genau, das ist die Antwort. Hast du genau richtig getroffen. Also die Antwort ist ja, also denen ist das bewusst, dass das Produkt teurer ist. Ihnen ist aber wichtiger, dem Planeten zu helfen. Und dafür tun sie das gerne. Also wie oft habe ich mir angehört, auch aus meinem näheren Netzwerk, die uns natürlich auch alle unterstützen und sagen, Katrin, ich bringe jetzt meinen Müll mit einem richtig guten Gefühl weg. Ne? Ja. Und wo du dann sagst, ja, ist ja cool, also ist doch spannend. Und das ist das, was wir doch wollen. Oder andere haben gesagt, ja, ich bestelle einen Tray, das schreiben die uns dann auch, aber ich verschenke dann die Rollen. Das heißt, die bringen das dann mit.
Mann,
dieses
auch
statt einer Flasche Wein bringen die halt
eine Rolle.
Was
Mülltüten.
Für eine Story. Aber besser hätte es doch, hätten wir uns das doch gar nicht ausdenken können. Und das ist eigentlich die Idee daran, ja, dass es auch anregt, einfach darüber zu reden, sich Gedanken zu machen, dass man mit so einem Beitrag eben dazu beitragen kann und was ändern kann, wirklich was ändern kann. Und das macht eben riesen Spaß, natürlich da auch das Feedback zu hören. Aber wir hören auch kritisches Feedback. Es geht nicht nur darum, es ist alle Friede, Freude, Eierkuchen und so, ist so ein bisschen oldschool beschrieben, aber so ist es nicht, sondern Leute sagen auch, warum habt ihr keine Verzurrbänder? Sag ich, ja, wir müssen da unbedingt mehr Aufklärung machen. Die Verzurrbänder sind momentan nur herstellbar aus Neuplastik. Das wollen wir ja nicht, aber wir haben es noch nie irgendwo erklärt. Deswegen ist aber unser Wildbag 10 cm länger nach oben, damit du sie besser verknoten kannst.
Ja.
Haben wir aber auch noch nie irgendwo erklärt. Das kommt jetzt alles, aber das sind so Themen. Oder wir hatten eine Fehlproduktion, da war die Tüte unten offen. Das ist natürlich blöd, also kann ich wohl nichts reintun. Das klingt dann auch nicht schön, wenn sich jemand
kommt.
Ja, genau, die Kritik kommt und das tut auch richtig weh, aber wir arbeiten sofort daran, das zu ändern und versuchen auch rauszufinden, wir haben Produktnummern auf den Banderolen und versuchen dadurch natürlich nachvollziehen zu können, wissen auch ungefähr an der Farbe, wann das produziert wurde, weil wir natürlich alles dokumentieren und können so besser nachvollziehen, was hat da vielleicht nicht richtig funktioniert.
Und die Farbe, ist die ein Thema?
Ja, die ist auch ein Thema. Wir haben das jetzt auch gerade auf der Website wieder angepasst, weil wir natürlich wollten unbedingt super coole Fotos machen, was natürlich auch sinnhaft ist, um das Produkt zu vermarkten. Und die Leute dachten, weil die Tüte auf violetten Untergrund liegt, dass die Tüte violett ist. Das ist sie natürlich nicht. Das lag am Foto. Deswegen haben wir angefangen, natürlich auch viele realistische Fotos zu posten und auch zu zeigen, wie sieht die Tüte eigentlich wirklich aus. Mit der Farbe, das steht auch als Hinweis auf der Seite, ist eigentlich gemeint, dass es Schwankungen gibt. Ja, manchmal sehen die im Transparenten, also erstmal sind die immer milchig, die sehen halt nie perfekt aus, die haben immer so was Strukturelles, manchmal auch fast was Roughes so, ne, von der Oberfläche her, aber sie sind manchmal ein bisschen grünlicher, manchmal ein bisschen bläulicher, jetzt die Produktion war so ein bisschen so ein Warm Gray, aber wir reden über Nuancen. Wenn wir aber unser eigenes Material aus der Produktion wieder recyceln und das einwerben, dann wird's wirklich eine hellgraue Tüte.
Ah ja.
Ja. Und das bringen wir auch wieder zurück in den Kreislauf. Es wird quasi nichts weggeworfen, sondern es wird halt dann sofort wieder recycelt am Standort und dann wieder zugeführt. Und dadurch verändert sich natürlich die Farbe. Also wir verwenden wirklich jegliches Material.
Aber eigentlich ist das doch auch spannend, dass
die Farbe
sich verändert.
Total.
Ich fand das schon so interessant, diesen Artikel, wie kulturell unterschiedlich die Mülltütenfarben sind. Ich meine, ist ja eigentlich ich benutze in der Regel auch weiße Mülltüten, aber es ist doch eine komische Idee, meinen Müll in eine weiße Plastiktüte tun zu wollen.
Ja, richtig.
Und im Garten nimmt man dann die graue, ganz selbstverständlich.
Genau,
als gäbe es sauberen Müll und dreckigen Müll.
Ja, genau. Also das ist merkwürdige Entscheidung. Und natürlich werden wir da wahrscheinlich auch, reiben sich da beide auf, der Käufer und auch der Hersteller. Und bestimmte Sachen sind auch einfacher zu produzieren. Und Recyclingmaterial hat auch einen heftigen Eigengeruch, das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Werden versucht, mit Düften irgendwelche Dinge zu übermalen. Das wollten wir alles nicht machen. Also dementsprechend ist unser Material schon ziemlich puristisch, aber eben wild. Ne? Also kann man das vielleicht auch sagen. Und das macht einfach den Unterschied. Und ich glaube, wir müssen besser werden im Kommunizieren nach außen hin, weil wir haben so ein Wissen und durch diese ganzen Experimente, das müssen wir viel mehr lernen, auch mit unseren Kunden oder Fans oder Menschen, die uns einfach mit begleiten, das müssen wir einfach lernen, besser zu erklären. Und da sind wir gerade eben auf dem Weg, das ist auch nichts, was bis morgen perfekt ist, sondern da müssen wir einfach besser werden, ne? Dass wir das Gefühl haben, wir kümmern uns die ganze Zeit sehr tief und intensiv eigentlich, um dieses Problem zu lösen. Aber keiner weiß, warum jetzt die Tüte eben nicht pünktlich lieferbar war. Ja, also, und das müssen wir einfach lernen, offen immer zu kommunizieren. Das machen wir schon. Die Kunden kriegen dann auch eine E-Mail. Sind alle immer super geduldig mit uns, muss man auch sagen. Und freuen sich dann, wenn sie da sind. Aber das ist schon ein Thema, an dem wir arbeiten müssen. Ja.
Glaubst du, es ist die Wirtschaft, die sich verändern muss? Wir Podcast heißt ja auch Wirtschaft neu denken. Wer muss denn mehr neu denken? Was glaubst du? Was kann funktionieren
langfristig? Also ganz sicher die Wirtschaft. Also ich glaube, dass die Konsumenten, also wir wollen auf gar keinen Fall belehrend sein. Also das ist etwas, also nicht bevormunden oder irgendwas. Ich glaube, der Konsument weiß selber sehr gut, was er machen möchte und was er mit seinem Leben anfangen möchte und was vielleicht seine Ziele sind. Und ich glaube, ganz wichtig ist, wir möchten aufklären, also von unserer Seite. Und wie gesagt, wir müssen in unserem eigenen Prozess da noch besser werden. Aber dass dieses Produkt wirklich die Umwelt aufräumt, das ist unser Ziel. Und das ist das, was wir einfach auch erzählen. Mhm. Und einfach sagen, hey, total optimistisch. Da war neulich eine Anfrage wieder aus dem Fernsehen und da geht's um optimistische Start-ups, weil viele auch so tief depressiv natürlich kommunizieren. Ja. Und ich glaube, das ist ein riesen Unterschied, dass wir entschieden haben, wir wollen motivieren. Ja, wir wollen das zusammen schaffen und so sagen wir das auch. Wir sind nicht besser als die anderen oder irgendwas, sondern wir machen so diesen Weg und wenn du Lust hast, uns damit zu begleiten, dann ist das eine Riesenfreude, weil desto mehr wir werden, desto mehr können wir aufräumen und dieses Problem wirklich lösen. Und ich glaube, dieses Anpacken und diese authentische Art der Umgehensweise von uns, diese Offenheit, das ist das, was die Leute lieben. Und das kann die Industrie gar nicht leisten. Mhm. Ja, diese Sympathie, diese Nähe, diese Empathie auch, dass uns auch total, wenn da irgendeine Kritik kommt, wir nehmen das ja quasi persönlich.
Ja, das ist dann so, es seid ihr ja auch persönlich.
So, das müssen wir dann, verdammt, ja, wissen wir doch, Mensch, ne? Also müssen wir jetzt mal ändern. Und das ist so dieses, ich glaube, da muss natürlich die Industrie eine ganz andere Stellschraube bewegen. Wir sehen das ja in Prozessen auch in meinem Studio, Kunden, die wir betreuen. Das ist ja ein riesen Weg, auch ein langer, behäbiger Weg, Produktionswege zu ändern. Das ist ein komplexer Apparat. Ja, aber wenn du als Unternehmen diese Entscheidung triffst, gilt es für intern wie extern, die Zusammenarbeit, Kollaboration mit anderen Unternehmen, da muss es überall genau diese Mission oder dieser Purpose eben gefolgt werden und nicht nur, ah ja, es reicht doch jetzt hier mit dem einen Produkt, das machen wir doch jetzt mal in den Deckel, 2% Recyclingplastik, dann sind wir doch fein raus, oder nicht? Das ist doch wunderbar. Ne? Und dann fragst du dich, gut, ihr habt jetzt dieses eine Duschgel, aber ihr habt auch noch die anderen 60 Sorten in 100 Ländern. So viel bewegt ihr damit jetzt nicht. Aber ihr seid eine riesen Brand, ihr habt eine riesen Stimme. Warum benutzt ihr die nicht? Also so stark können wir gar nicht sein, so laut, ne, weil uns gar nicht genügend Menschen kennen. Und das finde ich total, dieses Selbstbewusstsein, was große Companies von sich aus überhaupt nicht nutzen, ja, finde ich total schade. Das ist verschwendete Energie. Immer noch wieder auf diesem alten Weg, ja, wir wissen schon, wie das geht und wir machen es genau so, wie wir es immer gemacht haben und dann ändern wir ein ganz kleines bisschen und damit sozusagen, deswegen ist ja dieser schöne Begriff Greenwashing, wir haben ein bisschen was gemacht. Auf der anderen Seite sage ich immer, ja, anfangen ist schon mal gut, aber man muss sich da auch stetig weiterentwickeln.
Ja, ich glaube, bei diesem Thema ist der Weg das Ziel. Ja. Ich bin ja ein Verfechter davon, dass ich lieber alle lobe, die irgendetwas machen, als die verdamme, die zu wenig machen.
Richtig.
Weil da muss man gleich alle verdammen, bis auf so ein paar Ausnahmen.
Ja. Ja.
Und ich finde, dann ergibt sich auch immer so eine Spreizung. In den Gesprächen höre ich dann, ja, wenn du mich jetzt mit einem Sozialunternehmen oder einem Startup wie Wild Plastic vergleichen willst, da kann ich nicht mithalten.
Ja.
Ne? Und dann, es passiert ja schon was. Fand die Unilever-Initiative, die diese Woche ja bekannt geworden ist, sie haben das Wort normal aus der Kommunikation gestrichen, zum Beispiel, um eben mehr auf Diversity hinzuweisen.
Ja.
Es passiert ja was. Und ich glaube, wenn alle etwas tun, ist mehr geschafft, als wenn
unbedingt
ein paar es ganz perfekt machen.
Ja.
Trotzdem mag ich das Wort sehr. Du hast gesagt, ihr habt einen optimistischen Ansatz.
Unbedingt.
Das finde ich sehr schön.
Ja.
Finde ich auch schöner als Konsumentenumerziehen.
Ja.
Wobei ich glaube, dass die Wirtschaft reagieren wird, wenn wir als Konsumenten mehr fordern werden.
Ja, unbedingt.
Ich glaube, dann wird auch in der Wirtschaft mehr passieren, denn du hast ja recht, die Wirtschaft, wo das Geld ist und wo die Mengen sind, wo die Skalierung ist, ist natürlich auch der große Hebel. Ne?
Ja.
Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem empfehle ich unser neues Buch Corporate Purpose, das Erfolgskonzept der Zukunft, wie sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. In diesem Buch erläutern wir, was Corporate Purpose ist und warum er ein Unternehmen von Grund auf verändern kann. Sie erhalten einen Leitfaden und jede Menge Praxiswissen, um auf der Grundlage von Purpose ein tragfähiges Geschäftsmodell mit starken Marken und einem überzeugenden Beitrag zum Gemeinwohl entwickeln und implementieren zu können. Ausführliche Fallbeispiele von Marken wie VD, Veleda oder Essity und den Hamburg Towers, die auch schon hier im Podcast zu Gast waren, zeigen auf, wie Unternehmen Purpose in der Praxis erfolgreich umsetzen. Das Buch ist als Softcover und als E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt.
Jetzt haben wir über das Endkundengeschäft gesprochen. Katrin, wie ist das? Ihr habt aber auch ein großes B2B-Projekt, was auch sehr durch die Presse gegangen ist.
Genau.
Ihr habt Otto als Partner gewinnen können. Was macht ihr da? Was liefert ihr? Und wie ist die Partnerschaft zustande gekommen? Und was verspricht sich Otto davon?
Ja, im Endeffekt ist es ganz einfach erklärt. Das fing direkt im Grunde genommen in der Anfangszeit schon an, vor anderthalb Jahren. Da Otto natürlich von sich aus, schon vom Unternehmen her, immer daran interessiert war, sich um Nachhaltigkeit zu kümmern. Die arbeiten nicht das erste Mal mit, zumindest mit recycelten Material. Die haben auch sehr viel experimentiert. Wir waren auch Teil von bestimmten Tests, aber im Endeffekt ist ihr Ziel, quasi noch nachhaltiger zu werden, als sie es eh schon sind, in ihren eigenen Prozessen und so weiter. Und dabei ging es ihnen um das Thema Versandtasche. Da gibt's Ideen, die sind Long-Term und Short-Term und haben quasi zusammen mit zum Beispiel Traceless, was ein anderes Unternehmen ist, auch aus Hamburg, wundervolle Frau, die sich überlegt hat, wie schaffe ich es aus bestimmten Abfällen, Futterabfällen, etwas rausschmeißen, ich glaube, es ist ein Protein, aus dem man dann wieder Kunststoff, also eine Folie rausbringt, die aber überhaupt gar keine Plastikfolie ist, aber dieselben Eigenschaften hat. Oder es sieht aus wie PET, ist aber kein PET. Es löst sich nämlich nach ein paar Wochen wirklich auf. Und es ist kein Spruch, sondern es macht's wirklich. Und das ist natürlich ein Long-Term, dass man sagt, Polybags wären natürlich spannend, aus diesem Material zu haben, weil die sich super schnell auflösen. Genau, und daraufhin haben wir den Zuschlag bekommen nach den ganzen Tests und haben gemerkt, okay, wir müssen da an der Kommunikation gemeinsam arbeiten, aber sie wollen es machen. Und irgendwann stand auch fest, wir wollen euch unterstützen und wir sagen nicht sofort, oh ja, morgen brauchen wir 120 Millionen Bags, sondern lass uns doch mal anfangen und wie können wir anfangen? Haben wir uns über bestimmte Tonnen und Größen unterhalten, dass wir uns vielleicht erstmal um ein bestimmtes Format kümmern und fangen damit an, zusammenzuarbeiten und zu entwickeln. Das ist eigentlich der Hintergrund. Und das startet jetzt, offiziell geht es im April los. Ich glaube, die Pressekonferenz ist jetzt Ende März. Da wird das quasi öffentlich gemacht und dann fangen wir an, das zu produzieren.
Genau. Das finde ich sehr spannend, dass du das sagst. weil im Rahmen unserer Purpose-Forschung haben wir, habe ich neulich auch mal einen Artikel drüber geschrieben, Kooperation ist der neue Wettbewerbsvorteil.
Ja.
Und ich glaube das auch wirklich. Ja. Sowas wäre noch vor ein, zwei Jahrzehnten nicht denkbar gewesen, dass der Riesenpartner sagt, ich warte auf euch Kleinen, bis ihr das hinkriegt. Ja. Ich, wenn man das jetzt mal so salopp sagt, das wäre ja vor einigen Jahren noch überhaupt nicht denkbar gewesen. Und das finde ich eigentlich sehr schön an diesen ganzen neuen Projekten, die ja überall hochpoppen, dass man so ein bisschen aufeinander zugeht.
Ja.
Und ich glaube, dass auch Otto davon profitiert.
Ja.
Selbst das, was ich jetzt schon in der Presse gelesen habe, war ja schon äußerst positiv im Sinne, okay, Otto wagt sich, kleines Start-up, noch unregelmäßige Prozesse und so weiter.
Ja.
Aber der Große vertraut da auf eine Kompetenz, die es sich einfach lohnt zu unterstützen.
Ja, unbedingt. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Zusammenarbeit und ich glaube, wir können viel voneinander lernen.
Ja.
Ne, weil natürlich die Unflexibilität, die ein großes Unternehmen hat, die haben wir halt wiederum nicht. Wir haben aber andere Einschränkungen eben im Sourcing, wo ganz klar noch nicht die Mengen geliefert werden können, weil die Infrastruktur noch gar nicht klar ist. Ne, und aber sie werden auf jeden Fall mit dem Aufräumziel werden wir auf jeden Fall schneller sein, als wenn wir sozusagen also das natürlich
nur in Anführungsstrichen mit dem Endkunden
genau,
ist doch ganz klar. Außerdem braucht auch ihr eine Skalierung und selbst wenn Otto 10 verschiedene Größen möchte, ist es doch ein hochskalierbarer Prozess, der euch natürlich auch hilft, das Ganze effizienter und dann letztlich auch profitabler zu machen, um wiederum in neue Ideen investieren zu können.
Genau, unbedingt.
Du sprachst von Lernen, von gegenseitigem Lernen.
Ja.
Vielleicht zum Abschluss noch die Frage, wenn sich andere überlegen, sie wollen was Sinnvolles machen, sie wollen einen Prozess revolutionieren.
Mhm.
Was sind so deine wichtigsten drei Tipps? Was würdest du empfehlen für jeden, der grundsätzlich eine Idee hat und sagt, hier muss was gemacht werden oder ich habe einen Ansatz, was zu machen?
Ja.
Was empfiehlst du?
Also du bist nicht allein. Das ist auf jeden Fall schon mal der Punkt. Und das Allerwichtigste ist wirklich, mit anderen zu kommunizieren. Ich glaube, sich ein Netzwerk aufzubauen, da draußen sind so viele, die Kompetenzen haben, die wir vielleicht da nicht haben, aber sprich sie an. Also rede mit ihnen, tausch dich aus. Also es ist so ein bisschen so diese Kultur, die ich schon immer hatte, die ich so liebe, einfach zu sagen, hey, es gibt völlig unterschiedliche Wissensstände, Informationen, Kulturen, in denen man aufgewachsen ist. Sei es Familienumfeld oder auch wirtschaftliches Umfeld. Und da muss man sich definitiv austauschen und kann voneinander lernen. Und ich glaube, dass man dadurch auch Wegabkürzungen nehmen kann, ganz fest daran. Und ich habe bis jetzt immer nur positiv diesen Austausch vornehmen können und habe einfach aus dem Team auch immer diese Themen so wahrgenommen, dass wir nach außen hin genauso versuchen, auch mit den Partnern umzugehen, mit den Sammelorganisationen und da eben offen das zu spielen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Das andere ist, akzeptiere, dass andere Kompetenzen haben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch zu dem zu stehen. Ich will keine Namen nennen, aber ein ehemaliger Chef von mir hat immer gesagt, das Wichtigste ist, Stärken zu stärken und nicht Schwächen zu stärken. Und das bedarf einer selbstbewussten Entscheidung, zu sagen, wozu haben wir Sales? Ich bin nicht die Sales-Person. Wir brauchen aber Sales, auch diese Einsicht zu haben, diese Prozesse in diese Richtung zu steuern und dann eben das Team da auch aufzubauen. Das Dritte ist, es ist jetzt nicht das Dritte, was die Reihenfolge betrifft, ist Vertrauen. Das das Allerwichtigste aus meiner Sicht ins Team, in die Partner, da quasi sich offen auszutauschen, Wege gehen zu lassen, ja, also auch loszulassen, ausprobieren zu lassen und eine Kultur zu entwickeln, die solche Dinge zulässt. Und ich glaube, dafür hilft quasi, wenn man purpose-driven ist, quasi das auch in sein tägliches Arbeiten, Leben ist es für mich auch zu integrieren und einfach zur Normalität werden zu lassen.
Ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank, Katrin, für diesen tollen Einblick in das Unternehmen Wild Plastic. Ich glaube, es ist ein wunderbares Beispiel für das, was möglich ist, mit Fantasie, mit Ideen, mit dem Erkennen von dringendem Handlungsbedarf. Ich glaube, das Thema Plastik ist bei jedem angekommen und trotzdem seid ihr das erste Projekt, was ich kenne, was das jetzt so konkret, und das ist, glaube ich, auch eine deiner Hauptbotschaften heute gewesen, in nicht reden, sondern machen.
Richtig.
Ihr habt ein Produkt kreiert und es funktioniert sogar wirtschaftlich schon. Ihr habt auch große Partner gefunden, begeisterte Endverbraucher gefunden, die euer Produkt bestellen, sogar warten, wenn es mal nicht verfügbar ist.
Ja.
Du hast wunderbar gezeigt, wie mit vielen verschiedenen Kompetenzen so etwas doch durchaus machbar ist. Ich glaube, wenn man sich das erst überlegt, klingt das relativ futuristisch. Wir sammeln irgendwo auf der Welt Plastikmüll ein und machen daraus dann ein verwertbares Produkt, für das wieder Geld gibt. Ein wunderschönes Beispiel. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du deine Erfahrungen und deine Insights mit uns geteilt hast. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg auf dem Weg. Für alle, die jetzt selber zugreifen wollen, die Jahrespackung bestellen wollen, gibt's bei www.wildplastic.com. Und ja, alles Gute für euch, viel Erfolg und herzlichen Dank fürs Kommen.
Ja, dank dir auch. War ein tolles Gespräch, auch von meiner Seite. Und immer wieder.
Super, vielen Dank.